wir kamen zu diesem Steinbruch und der Weg endete vor einer Wand. Und er guckte mich jetzt an, so unter dem Motto, was jetzt? Und ich guckte ihn an, ne, und gab die Aufforderung sozusagen nonverbal zurück. Und dann sagte er, ja, dann müssen wir wohl zurückgehen. Und das kann man jemandem sagen, aber wenn man es jemandem erleben lässt, es hat einfach eine andere Qualität. Und das ist auch ein Teil von Erlebnisaktivierung. Also sowohl jemanden ins Handeln bringen, als auch über Erlebnisse jemanden zu Erkenntnissen bringen.
Es gibt Podcasts, die versprechen, dein Leben zu verändern. Das ist nicht meiner. Grüß dich, hallo, moin moin, servus oder was auch immer du hören, sagen magst zu Positiv Führen, dem Podcast von und mit mir, Christian Thiele. Für Führungskräfte mit Verantwortung, für Teams, Projekte und Menschen. Kalenderweisheiten gibt's woanders. Hier kriegst du Werkzeuge aus der Forschung, aus der Praxis und Gespräche mit Menschen, die beides können, denken und tun und handeln. Diesmal geht es wieder um Coaching. Mein Gesprächspartner wieder, wie in Teil 1 des Interviews mit ihm, Dr. Christopher Raun. Sowas wie der Coaching-Papst im deutschsprachigen Raum und darüber hinaus samt Büchern, eigenen Ausbildungen, Verbandsgründung und Leitung und allem pipapo. Christopher ist als Coach und Coaching-Ausbilder ein Mann, der seit 30 Jahren erfolgreich davon lebt, sich überflüssig zu machen. Oder erfolglos, das ist eine Frage der Perspektive. Antworten darauf findest du oder hast du gefunden in der ersten Folge dieses Gesprächs. Gerne nachhören, falls noch nicht geschehen. Da geht es eben auch um unser Verständnis von Coaching und das Why, den Mehrwert, den Coaching bringen kann. Hier in dieser aktuellen Episode dreht sich alles um das How. Wie wirkt eigentlich Coaching und was heißt es oder heißt es auch nicht für deine Führung? Egal, ob du in einem Steinbruch bist oder nicht. Das ist dann auch gleich meine Einstiegsfrage gewesen. Die Führungskraft als Coach, coachende Führung, geht sowas, gibt sowas oder wird da was verwechselt? Auf geht's.
Ja, also da streiten sich viele Menschen halt drüber. Und ich versuche mal, ein Spektrum an Antworten zu geben. Und die Hörerinnen und Hörer, die müssen das dann für sich einsortieren. Also, aus der reinen Lehre herausgesprochen, gibt's das nicht. Ja, weil ich kann nicht gleichzeitig Führungskraft sein, die beurteilt, ja, und Leistungsbeurteilung vornimmt, und dann neutraler Coach, der dann an der persönlichen Entwicklung halt teilhat. Aber das ist ja die Theorie. Ne? In der Wirklichkeit sieht's ja dann häufig auch schon noch mal wieder ein bisschen anders aus. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es durchaus selten, aber durchaus Führungskräfte gibt, die so vertrauenswürdig sind und auch menschlich so groß sind, dass die diese Rollen ausfüllen können. Das ist aber nicht die Mehrheit der Führungskräfte, muss man auch ganz deutlich dazu sagen. Es gibt Leute, die haben wirklich die Fähigkeit, auch die methodische Fähigkeit und vor allen Dingen aber auch das Vertrauen ihrer Mitarbeitenden, dass sie jetzt nicht mal als Führungskraft halt reden und dass sie diese Rollen halt auch nicht miteinander vermengen. Und wenn man dieses Standing hat bei seinen Mitarbeitenden, dann glaube ich schon, dass man, wenn auch vielleicht in einer eingeschränkten Art und Weise, als Coach arbeiten kann, auch für die Mitarbeiter. Aber wie gesagt, nochmal, das ist eine sehr kleine Menge an Menschen, die diese Zuschreibung bekommt. Und was ich halt empfehle und was deutlich eher halt möglich ist, ist mit einer coachenden Haltung zu führen. Also nicht zum Coach deiner Mitarbeiter zu werden, sondern Führungskraft zu bleiben, aber die Coaching-Haltung und die Coaching-Philosophie in die eigene Führungsphilosophie zu integrieren. Und was heißt das? Das heißt, meinen Mitarbeitenden nicht zu sagen, was sie machen sollen, so wie viele Führungskräfte das sehr, sehr gerne tun, unter dem Motto, ich weiß es ja am besten, sondern mit den Mitarbeitenden einen gemeinsamen Weg zu finden, wie die sich selbst qualifizieren können, um eine Aufgabe zu bewältigen, die sie jetzt vielleicht noch nicht bewältigen können. Weil gute Führungskräfte entwickeln Menschen.
Ich finde, wir könnten die Frage ja auch so stellen, vielleicht sogar ein Stück weit beantworten, nach was sind denn die Wirkfaktoren, von denen wir wissen, dass sie Coaching Erfolg wahrscheinlicher machen? Und welche von diesen Wirkfaktoren lassen sich vielleicht so, vielleicht anders, auch auf eine Führungsmitarbeitenden-Teammitgliederbeziehung übertragen?
Also Wirkfaktoren, da gibt es verschiedene Analysen, mittlerweile auch mehrere Meta-Analysen dazu, wo mittlerweile Tausende von Studien oder von Einzeluntersuchungen in Studien zusammengefasst wurden.
Auch einen guten Artikel im ganz aktuellen Coaching-Magazin, wie ich gelesen habe.
Ja, das freut mich.
Ja, ja, verlinke ich hier auch.
Versuchen das natürlich auch immer so ein bisschen aufzuarbeiten, dass die Menschen halt auch verstehen, was wirkt da eigentlich. Und der wesentliche Wirkfaktor, das wird jetzt aber die Insider wenig überraschen, ist natürlich die Beziehungsebene. Aber auch hier wieder natürlich eine Verbindung zu der Führungskraft. Eine Führungskraft hat immer eine Beziehung zu ihren Mitarbeitenden. Und wenn man denkt, man hätte keine Beziehung oder man bräuchte keine Beziehung, hat man auch eine, aber eine schlechte. Also keine Beziehung gibt es nicht als Führungskraft. Und das ist ein ganz großer Wirkfaktor.
Was heißt Beziehungsgestaltung als Führungskraft? Vielleicht auch gerade mit einem standortübergreifenden, remoten, hybriden Team?
Ist eine Riesenherausforderung für viele Führungskräfte, weil, machen wir uns nichts vor, die meisten Führungskräfte sind keine Beziehungsarbeiter. Das haben die nicht gelernt. Die meisten Führungskräfte sind Facharbeiter. Ja, die haben eine fachliche Qualifikation, die können irgendwas fachlich besonders gut. Und wie das dann immer so ist, wenn man fachlich irgendwas gut kann, dann wird man befördert und irgendwann hat man ein Team. Obwohl man eigentlich fachlich gut ist. Und das heißt ja nicht, dass man überfachlich gut ist, also zwangsläufig mit Menschen gut arbeiten kann. Und da kann dann natürlich auch Coaching helfen, manchen, nicht allen, eine entsprechende Entwicklung halt zu nehmen. Also ich muss in der Lage sein, Beziehungen aufzubauen. Ich muss in der Lage sein, Vertrauen herzustellen. Es gibt keine tragfeste Beziehung ohne Vertrauen. Und jetzt guck dir aber mal die Realität halt an von vielen Führungskräften. Stichwort Kontrolle. Ne? Und da rede ich nicht vom Controlling. Das ist nochmal ein eigener Bereich, obwohl da natürlich Kontrolle auch eine sehr große Rolle spielt. Wie sehr sind Mitarbeiter kontrolliert? Wie sehr werden Mitarbeiter kontrolliert? Wie sehr fühlen sie sich kontrolliert? Meine Erfahrung ist da, dass es doch eine Menge Führungskräfte gibt, die ihren Mitarbeitern nicht allzu viel zutrauen. Und wenn dann, was sie alles an Unsinn machen. Und wenn ich mit der inneren Haltung einem Menschen schon begegne, dann hätte ich eine Fantasie, wie die Beziehungsgestaltung verläuft. Ja, also viel hängt von der inneren Haltung ab. Und wenn ich jetzt sehr misstrauisch bin, vielleicht auch aus gutem Grund, weil ich entsprechende Erfahrungen gemacht habe, dann wird es natürlich richtig schwer, Vertrauensvorschuss zu geben in der Beziehungsgestaltung. Und ohne Vertrauensvorschuss geht es nicht. Und ich muss sie befähigen, dass sie auch in der Lage sind, das in sie gesetzte Vertrauen zu erfüllen. Es reicht nicht, jemandem Vorschuss zu geben. Sie müssen es auch können. Und wenn sie es nicht können, ist es mein Job als Führungskraft dafür zu sorgen, dass sie es können. Und wenn ich diesen Vertrauensvorschuss gebe und befähige und jemand gibt mir Vertrauen nicht zurück, dann habe ich ein Problem. Ja, und da muss ich natürlich noch mal genauer hinschauen, woran liegt das? Vielleicht habe ich dann doch nicht so viel Vertrauensvorschuss gegeben, wie ich selber gedacht habe. Wenn mir das aber gelingt, dass ich was zurückbekomme, dann kann sich eine wirklich tragfeste Beziehung entwickeln. Woran erkenne ich eine tragfeste Beziehung? Das ist relativ simpel. Sie sehen das immer dann, wenn es schlecht läuft. Wenn Sie in der Krise sind, wenn die Zahlen nicht stimmen, wenn es Zoff gibt im Team, dann sehen Sie, ob Sie eine gute, tragfähige Beziehung zu Ihren Mitarbeitenden haben. Weil Führung ist ein Schlechtwetterberuf. Bei gutem Wetter kann jeder führen. Wenn es aber mal anfängt, unangenehm zu werden, dann zeigt sich, wer wirklich führen kann. Da sieht man dann halt, wer wirklich eine Beziehungsebene zu den Mitarbeitenden hat und dann auch das Ruder rumreißen kann oder wer dann den Kontakt endgültig verliert und dann sind die Leute weg.
Wirkfaktor 1, Beziehungsgestaltung.
Ja. Wirkfaktor 2, ja. Ressourcenaktivierung.
Stärken.
Ressourcenaktivierung. Wenn wir bei einem Makler sagen würden, Lage. Dann würde ich neben Beziehung im Coaching immer sagen, Ressourcenaktivierung. Es ist das A und O in der Arbeit mit Menschen, weil es einfach hier Ausdruck ist von Wertschätzung und weil es halt einfach funktioniert, auf das sich zu konzentrieren, was Menschen können. Ich mache immer wieder die Erfahrung, dass Menschen sich selbst systematisch runterputzen, durch auch innere Glaubenssätze und wie die mit sich selbst im Dialog halt sind, da wird nichts an Ressourcen aktiviert, da werden Ressourcen rasiert. Also genau das Gegenteil ist der Fall. Ich habe auch häufiger schon Klienten gehabt, die vor mir einen anderen Coach hatten. Nämlich auch einen Geschäftsführer, auch Unternehmensgründer, der hat wirklich einen kleinen Konzern aus dem Nichts heraus aufgebaut. Das muss man erstmal können. Das ist nicht jedem Menschen gegeben. Das ist eine Wahnsinnsleistung, was das bedeutet. Da habe ich riesen Respekt vor, weil ich ahne und weiß, wie viel man geben muss, um sowas zu schaffen. Und der hatte dann einen Coach, der hat ihm gesagt, ja, das machen Sie falsch und das machen Sie, und das dürfen Sie so nicht machen mit den Mitarbeitern und in dem Meeting, das hätten Sie so nicht machen so. Und dann hat er mir das alles erzählt von seinem früheren Coaching und ich sagte ihm, das ist ja furchtbar. Ja, wenn man die ganze Zeit nur hört, was man alles nicht kann, das mag ja so sein, dass er dann einen Fehler gemacht hat. Aber ich motiviere doch niemanden, indem ich ihn die ganze Zeit kritisiere. Also das ist ja leider so eine komische Vorstellung von Psychologie, dass man Menschen dadurch motiviert, sich zu verändern, indem man sie kritisiert.
Würde ich sagen, dass das wahrscheinlich gefühlt 80% der Manager eigentlich erstmal glauben, dass das größte Potenzial darin ist, irgendwie die Defizite anzusprechen und zu identifizieren und
wegzuschleifen. Natürlich ist das auch wichtig. Hm. Natürlich muss man auch Kritik ansprechen können, aber immer doch so, dass sie angenommen wird. Das verpufft doch, wenn ich nicht auf einer Beziehungsebene stark bin und die Leute das nicht annehmen können. Dann kann ich es mir schenken. Also ich sag Folgendes. Der alte Freud hat das schon gesagt. Und da können wir viel von lernen, immer noch. Auch wenn er viel Unsinn geredet hat, meiner Meinung nach. Aber er hat auch gute Sachen gesagt.
Das klang zumindest immer gut, egal was er geschrieben hat. Hat er auch den Literaturnobelpreis bekommen.
Kluger Mensch. Und er sagte, gegen Kritik kann ich mich verteidigen, aber gegen Lob bin ich machtlos. Warum nützen Führungskräfte das nicht, diese Erkenntnis? Ne? Wenn ich sage, wenn ich jemanden entwickeln will, natürlich kann ich die Peitsche nehmen, aber ich habe ja auch das Zuckerbrot. Und psychologisch gesehen ist das Zuckerbrot die bessere Variante. Und nebenbei bemerkt, sie ist auch besser für die Beziehungsqualität. Natürlich muss man kritisieren. Aber brauche ich dafür die Peitsche? Wenn ich gut im Kontakt bin, wenn ich eine gute Beziehungsebene zu einem Mitarbeiter habe, dann muss ich nicht mit der Peitsche schnalzen, um jemanden zu kritisieren. Da reichen leise Worte, da reicht einmal jemanden beiseite nehmen, da reicht mal ein vertrauliches Gespräch, was man mit jemandem führt. Das hinterlässt seine Wirkung. Man muss jemanden nicht vor Publikum demütigen, was ich immer wieder erlebe. Das ist mit das Dümmste, was man als Führungskraft machen kann. Und selbst wenn ich das erlebe, dann sage ich auch nicht, das dürfen Sie so nicht machen, sondern ich mache einen Vorschlag oder ich stelle eine Frage und sage unter vier Augen, ich habe beobachtet, was Sie gemacht haben. Glauben Sie, dass dieser Mitarbeiter jetzt wirklich motivierter seinen Job macht? Und dann lasse ich jemandem sehr viel Zeit, diese Frage zu beantworten. Und das ist besser, als wenn ich sage, das dürfen Sie nicht machen. Das ist, dann verliere ich nämlich den Kontakt.
Beziehungsgestaltung, Ressourcen.
Ressourcenaktivierung.
Drittens?
Erlebnisaktivierung. Mhm. Es geht darum, am Ende müssen wir Dinge tun. Wir müssen nicht nur denken. Ja, es ist ganz wichtig, es wird auch immer wieder vergessen, man macht aus manchen Coachings so eine kleine Philosophiestunde und Philosophie kenne ich mich ja, wie gesagt, auch noch ein bisschen von früher mit aus. Aber am Ende geht es darum, etwas zu tun. Das heißt, die Leute müssen in die Handlung kommen, sie müssen in die Entscheidung kommen, sie müssen in die Umsetzung der Entscheidung kommen. Als Coach ist es meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass jemand nicht nur denkt, sondern tut und handelt. Das ist Umsetzungsunterstützung. Und Erlebnisaktivierung sorgt dafür, dass Menschen ins Handeln kommen und das mit auch bestimmten Erlebnissen halt verbinden. Das ist halt ganz wichtig. Ein Beispiel auch von einem Klienten, der sich gefühlt in einer Sackgasse befunden hat. Wir waren am Überlegen, was kannst du machen, hin und her und vor und zurück, und es ging nicht weiter. Und dann habe ich mich auch entschlossen, eine Handlung zu unternehmen. Erlebnis aktivieren, das heißt, bin mit dem in den Wald gegangen, da ist ein Steinbruch. So, und dann mache ich gerne dieses Walk and Talk. Und man kann ja auch wunderbar beim Gehen coachen, da kommen wir auch mal aus dem Büro raus, es bewegt sich wieder was. Ja, die Gedanken müssen ja auch manchmal spazieren gehen. Und ich kannte diese Strecke und ich wusste, was passiert. Und wir kamen zu diesem Steinbruch und der Weg endete vor einer Wand. Und der guckte mich jetzt an, so unter dem Motto, was jetzt? Ich guckte ihn an, ne, und gab die Aufforderung sozusagen nonverbal zurück. Und dann sagte er, ja, dann müssen wir wohl zurückgehen. Und das kann man jemandem sagen. Aber wenn man es jemandem erleben lässt, es hat einfach eine andere Qualität. Und das ist auch ein Teil von Erlebnisaktivierung. Also sowohl jemanden ins Handeln bringen, als auch über Erlebnisse jemanden zu Erkenntnissen bringen. Und zu sagen, ja, wenn ich in der Sackgasse bin, ich kann jetzt versuchen, mit dem Kopf durch die Wand zu gehen. Das wird mir auer Kopfschmerzen machen. Oder ich gehe halt einfach den ganzen langen Weg zurück. Ja, aber stehen bleiben ist jetzt keine Option, ne? Dann werde ich verhungern. Und das ist dann manchmal so. Das ist auch manchmal eine schmerzhafte Erkenntnis, aber es ist wenigstens eine Erkenntnis und sie führt zur Handlung. Also deswegen ist Erlebnisaktivierung für mich halt auch einer der ganz wesentlichen Punkte, um wirksames Coaching praktizieren zu können. Aber es geht natürlich halt auch immer um Emotionen. Also auch da die Affektsteuerung zu verbessern und überhaupt auf Affekte halt einzugehen. Das ist ein ganz wesentliches Element. Es gibt keine Veränderung ohne Emotionen. Punkt. Jeder, der hier jetzt zuhört, jede, die hier gerade zuhört, weiß das. Können Sie sich selber hinterfragen. Gucken Sie einfach mal auf Ihr Leben zurück, egal wie lang oder kurz es war. Und gucken Sie mal, wo Sie sich wirklich signifikant verändert haben in Ihrem Leben, wo wirklich was passiert ist. Und ohne, dass ich Ihre Lebensgeschichte weiß, sage ich Ihnen auf den Kopf zu, das ist mit sehr intensiven Emotionen verbunden gewesen.
Lust, Freude, Inspiration, Angst, Sorge.
Das ganze Spektrum.
Oder was da noch so sein mag.
Ne? Ja. Es sind nicht nur positive Emotionen.
Aber es sind auch nicht nur negative.
Es sind nicht nur negative. Das Leben hat Licht und Schatten. Und wir wissen auch erst, was Licht ist, wenn wir Schatten sehen. Mhm. Und wir brauchen halt letzten Endes beides. Und es gibt keine Entwicklung ohne Emotionen. Und das bedeutet, ich muss als Coach auch versiert sein im Umgang mit Emotionen. Denn das ermöglicht Veränderung. Veränderung ist nie nur ein rein rationaler Vorgang. Jeder, der mal vor einer Gruppe von Menschen gestanden hat und das Ruder rumreißen musste im Team, weiß, wovon ich rede. Ne, das ist kein rationaler Vorgang, jedenfalls kein rein rationaler Vorgang. Man kann den Leuten jetzt irgendwas von Zahlen erzählen. Das wird dann aber in der Regel das Unternehmen nicht retten.
Apropos Emotionen. Kein Mensch kommt zu mir ins Coaching und sagt, ich hätte gern einen reiferen Zugang zu meiner Gefühlswelt. Was dann kommt, klingt eher so, können Sie machen, dass das weggeht. Das Gefühl als Betriebsstörung, der Coach als Servicetechniker, die Emotion als Spam, der Coach als Spamfilter. Ich aber sage euch, funktioniert nicht. Leider und zum Glück. Emotionen lassen sich nicht deinstallieren, sie lassen sich nur eine Zeit lang ignorieren, aber das dann mit erheblichen Folgekosten. Was stattdessen geht, wahrnehmen, benennen, nutzen, gestalten. Stolz und Wut, Inspiration und Ohnmacht. Das ganze Sortiment, die ganze Palette. Ganz wichtiger Faktor im Coaching. Und meist eher implizit, auch im Verhältnis zwischen Chefin, Chef und Mitarbeiter. Ich sag meinen Auftraggebern vorab immer, das Wohlbefinden meiner Klientenschaft steht bei mir explizit auf der Agenda, egal was beauftragt worden ist. Und wer das nicht will, muss jemand anders beauftragen als Coach oder eine Maschine. Die fragt ja in der Regel nicht nach Gefühlen, außer man hat sie drauf programmiert. Nur heißt Coaching dann immer noch nicht, ich zeig dir, wie es geht, sondern ich helfe dir dabei, rauszufinden, wie es geht, wo es schon gut gegangen ist und wie es gehen könnte. In einem Artikel des Coaching-Magazins, herausgegeben von Dr. Christopher Raun, den ich hier auch verlinke in den Shownotes, werden die typischen Wirkfaktoren von Coaching erklärt und die Forschung dazu. Und wir klopfen die hier ja auch drauf ab, inwiefern du dir diese Wirkfaktoren in der Beziehung zu deinen Mitarbeitenden auch zunutze machen kannst. In deiner Beziehung zu den Mitarbeitenden. Wir haben ja schon gesprochen über erstens Beziehung. Zweitens den Fokus auf Stärken und Ressourcen. Thema 3 war jetzt gerade die Emotionsregulation. Kommen wir also viertens zur Arbeit an Zielen und Zwischen- und Etappenzielen.
Ziele zu setzen und Zwischenziele zu setzen, manchmal sehr, sehr viele kleine Ziele zu setzen, ist einer der wirksamsten Faktoren von Coaching. Das heißt, erstmal ein Ziel zu finden und dann dieses Ziel zu segmentieren, so nenne ich das immer, in viele kleine einzelne Schritte. Weil wie wird ein Berg bestiegen? Mit einem Schritt oder mit vielen tausend einzelnen Schritten? So, und wenn ich einen Berg besteigen will, wenn ich ein ehrgeiziges Ziel habe, dann nehme ich mir nicht einen Coach und nach einem Wochenende habe ich das Ziel erreicht. So funktioniert das nicht. Sondern ich brauche einen klugen Plan. Und manchmal brauche ich auch eine Zwischenbasis, wo ich dann pausiere, wo ich mir meine Kräfte neu einteile. Also man kann da wirklich schön was aus dem Bergsteigen halt lernen. Und dann hat man eine Chance, Schritt für Schritt, Stück für Stück, auch hohe Berge zu besteigen. Aber nie in einem Schritt. Und das ist so das, was häufig falsch gemacht wird. Die Leute wollen zu viel auf einmal und werden durch schlechtes Marketing von Coaches darin verführt, zu glauben, dass das möglich wäre, nach dem Motto, du kannst alles erreichen, was du willst, wenn du nur das nächste Seminar bei mir buchst. Das ist natürlich Unsinn, sondern ich bin ein Freund von vielen kleinen Schritten. Kleine Schritte haben sehr große Vorteile. Das erste ist, sie sind machbar. Der zweite große Vorteil von einem kleinen Schritt ist, wenn er nicht funktioniert, demotiviert mich das nicht so wahnsinnig, wie wenn ich einen großen Schritt gegangen bin und der funktioniert nicht. Und ich muss ja auch im Sinne einer iterativen Zielanpassung immer wieder nachjustieren im Coaching, ob die Richtung stimmt. Aber am Anfang steht die Zielklärung. Und da mache ich immer wieder die Erfahrung, dass viele Menschen gar nicht wissen, was sie wollen. Also vordergründig schon, aber wenn ich dann mal nachfrage, dann macht's häufig Puff. Und dann sagen mir die Leute dann irgendwann, oh, da habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Und dann wundern sie sich, warum sie ein Ziel nicht erreichen, wenn es gar nicht ihr Ziel war. Was ich häufig erlebe, ist, dass Menschen Ziele verfolgen von ihren Eltern. Ihr Jung hat es, glaube ich, gesagt, nichts steuert uns so sehr wie das ungelebte Leben unserer Eltern. Und ich glaube, zumindest im Kern ist da eine Menge Wahrheit dran. Und wenn ich mir meine Zielgruppe so anschaue, also Menschen, die in Verantwortung stehen, die Freude haben an Leistungen, die Unternehmen gegründet haben, die Unternehmen geerbt haben, die in einer Managementposition halt sind und ich die Frage, warum sie tun, was sie tun, dann kriege ich meistens eine Familiengeschichte zu hören. Und das hat die sehr stark geprägt. Das ist auch nicht schlecht, muss auch nicht schlecht sein. Das Entscheidende ist, ist diese Motivation gut verdaut oder ist da noch was Unverdautes, was vor sich hingammelt? Und dann wundern die Leute sich, dass ihnen auf halber Strecke die Motivation ausgeht, weil es gar nicht ihr Ziel war, sondern es war das Ziel von jemand anderen. Und wenn ich wirklich ein eigenes Ziel habe, was mein Ziel ist, dann ist meine Erfahrung, dass Menschen fast unendliche Energie haben, wenn es ihr Ziel ist. Und vielen geht aber, und da kommt dann das Thema Burnout halt da rein, wie gesagt, auf der Mitte der Strecke der Treibstoff aus. Das passiert halt häufig dann, wenn das nicht mein Ziel war. Und ich das aber nie wirklich verstanden habe, sondern immer geglaubt habe, es ist mein Ziel. Ich provoziere dann immer gerne die Menschen mit einer kleinen Statistik. 99% aller Menschen haben die Religion ihrer Eltern. Ist das eine Wahl? Und die Frage will ich nicht beantworten. Die Frage bleibt im Raum stehen. Und das betrifft nicht nur Religion. Das betrifft viele, viele andere Lebensbereiche, wo wir denken, wir hätten gewählt, aber haben wir wirklich aus dem Spektrum des Möglichen gewählt oder haben wir nur aus dem Spektrum des Servierten gewählt, des Vorservierten und Vorgekauten und Vorgemachten? Und da ist meistens noch sehr, sehr viel Luft nach oben. Und das finde ich total spannend, also nochmal grundsätzlich über Ziele zu reden, weil die so eine wahnsinnige motivierende Wirkung halt haben können und weil sie auch eine hintergründig untergrabende Wirkung haben können, wenn es eben nicht unsere Ziele sind. Und das sind total spannende Prozesse.
Das ungelebte Leben der Eltern, was für ein wichtiger, schöner, ja, manchmal auch trauriger und gleichzeitig auch befreiender Gedanke. Keiner von uns kommt blanko auf die Welt. Wir kommen in ein System an Erwartungen, Vorgeschichten, Beziehungsmustern, die uns vorgelebt werden, ohne dass wir sie groß hinterfragen. Ist halt so, macht man halt so, wird man halt so bei uns. Vorserviert, vorgekaut, vorgemacht. So sind Karrierepläne manchmal. Oder auch wie Erbstücke. Ähnlich verstaubt, ähnlich klobig und glotzig stehen die da rum, ähnlich verhüllt. Und Coaching kann die Decke wegziehen. Da sind wir übrigens an der Grenze zwischen Coaching und Therapie. Ich selbst habe mal eine therapeutische Ausbildung gemacht, gar nicht um als Therapeut zu arbeiten, aber um sozusagen die Mechanismen und die Tools ein bisschen besser kennenzulernen und auch um die Grenze zwischen Coaching und Therapie genauer zu verstehen. Tendenziell unterscheidet man ja so, dass man sagt, Coaching ist für gesunde, Therapie ist für Menschen mit Störungen und Krankheiten. Ja, gleichzeitig würde ich sagen, wer kann schon von sich sagen, dass sie oder er nur gesund ist? Wer kann schon von sich sagen, dass sie oder er nur krank ist? Die Grenzen sind manchmal auch fließend und gleichzeitig gibt es Situationen, in denen es sehr, 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 sehr wichtig ist, diese Grenze sehr hart zu markieren. Und gute Therapie schaut aus meiner Sicht nicht bloß in die Vergangenheit, sondern gestaltet auch Zukunft. Und gutes Coaching schaut auch in die Vergangenheit manchmal, um zum Beispiel solche Fragen, wenn es hier um diese Erbstücke geht, auch klären zu können. Und ich bin überzeugt, je wilder die Zeiten sind, je turbulenter, je unvorhersehbarer und je eindeutiger auf der anderen Seite die Erwartungen der zum Beispiel Mitarbeitenden an dich, an Vorhersehbarkeit und Klarheit und Sicherheit, desto wichtiger, desto hilfreicher ist es, dass du da gut aufgestellt bist als Führungskraft, dass du dir bewusst wirst, was dich eigentlich ausmacht, was dich triggert, was du mitbringst und was dich auch wirklich motiviert, welche Ziele wirklich deine eigenen sind. CFO hier, CEO dort oder Eckbüro, nochmal eine Null auf dem Konto oder. Und wofür diese Ziele eigentlich stehen. Einen Herkunftsnachweis einfordern, für Ziele Provenienzforschung betreiben, das sage ich gern spöttisch über die Auseinandersetzung mit dem Wozu und mit dem Wohin. Diese Zielklärung und diese Zielerklärung, ein total wichtiger Wirkfaktor im Coaching, im Verhältnis zwischen Coach und Klient und ein extrem wichtiger Wirkfaktor in der Führung, im Verhältnis zwischen dir und deinen Mitarbeitenden. Immer mal wieder abklären und dann auch kalibrieren. Wo wollen wir eigentlich hin? Wie kommst du da weiter? Aus deiner Sicht? Aus meiner Sicht? Wie und wohin willst du die nächsten Schritte gehen? Und dazu gibt es eine schöne Übung, die ich auf LinkedIn dann nochmal genauer ausführen werde. Wie gehst du mit Hindernissen, mit Stolpersteinen, um auf dem Weg hin zum nächsten Ziel? Und damit sind wir schon bei einem weiteren, hier dem letzten Wirkfaktor: Umsetzung begleiten, Veränderung verankern.
Also das bedeutet, das Scheitern mit einzuplanen. Mhm. Aber nicht, weil ich es anstrebe, sondern weil es einfach mich noch klarer machen kann, mhm, auf meinem Weg, wenn ich nicht davon ausgehe, es wird schon gut gehen. Mhm. Sondern das hat mich sehr bewegt, was der Reinhold Messner, der hat ja einiges erlebt in seinem, mhm, Leben. Und was der gemacht hat, wenn der eine neue Expedition gemacht, mhm, hat, der hat sich erstmal die gescheiterten Vormissionen angeschaut. Hat die Tagebücher von den Leuten gelesen, die Expeditionsberichte, hat genau analysiert, was ist da eigentlich schiefgelaufen und was muss ich tun, um mich optimal darauf vorzubereiten. Deswegen ist ihm das gelungen, unter anderem deswegen so viel Spitzenleistungen zu vollbringen, wo man sich fragt, wie macht er das und warum können das andere nicht? Bereitet sich halt gut vor und guckt sich halt Fehler an. Und das kann ich halt auch wirklich immer nur empfehlen. Nicht immer nur davon ausgehen, es wird schon gut gehen, sondern naja, was könnte alles schiefgehen? Und das kann man auch kreativ halt machen. Und was ist dann auch der Punkt, wo ich umkehre? Also was ist Missionsabbruch? Mhm. Auch eine ganz wichtige Eigenschaft, damit aus einer Expedition kein Abenteuer wird. Ein Abenteuer ist eine misslungene Expedition. Mhm. Ja, weil dann ist irgendwas passiert, was man nicht eingeplant hat. Also so könnte man, wenn man jetzt miesepetrig wäre, manche definieren so Abenteuer. Und wenn man das nicht vorher klärt, wann ist Missionsabbruch? Dann neigt man in der Mission dazu, die Grenze immer weiter zu verschieben. Und das ist gefährlich, wenn wir über Pläne reden, die umgesetzt werden sollen.
Und da, glaube ich, da sind wir sehr im Hier und Jetzt und Heute. Wer kann denn, wenn er halbwegs schlau ist, heute noch Pläne aufstellen? Mit dem Glauben, dass sie auch eintreten. Also sind wir nicht viel besser aufgestellt und gerüstet, wenn wir in Szenarien denken und wenn wir Zukunft auch viel bewusster als etwas Iteratives, Beta-mäßiges, letzten Endes auch Experimentelles sehen.
Das Leben ist bunt und wir können die Dinge nicht so steuern, wie wir das gerne würden. Ja, wir sind letzten Endes viel mehr Blätter im Wind, als uns das lieb ist.
Leider und zum Glück.
Ja, das hat ja auch eine bereichernde Sache, weil dadurch wird das Leben, mhm, ja auch wieder bunt, weil einfach Dinge passieren, mit denen wir nicht gerechnet haben. Manchmal sehr schöne Dinge, manchmal unglaublich hässliche Dinge. Das gehört alles zum Leben mit dazu. Manchmal können wir es uns nicht aussuchen. Aber das Spannende dabei ist, dass es trotzdem Wege gibt, damit umzugehen. Und meine Analogie, das ist das Segeln. Also ich kann die Gezeiten nicht beeinflussen, ich kann das Wetter nicht beeinflussen, ich kann die Wellen auf dem Meer nicht beeinflussen. Und die Wahrheit ist, das konnte noch nie jemand. Aber wenn das die Ausgangsvoraussetzung gewesen wäre, ein Boot zu bauen und über den Atlantik zu segeln, dann hätten die Menschen bis heute Amerika nicht entdeckt.
Und hier spricht ein Kapitänssohn.
Ja, das kommt noch erschwerend mit dazu. Und ich habe es ja von meinem Vater, habe ich ja da auch viel lernen dürfen. Und das heißt, wir müssen uns von dieser Kontrollillusion verabschieden. Von dieser technischen Kontrollillusion, dass wir all diese Faktoren, die ich genannt habe, beeinflussen können. Das können wir nicht. Wir können reagieren. Das reicht aber. So sind Menschen mit ganz primitiven Schiffen tausende von Kilometern über das Meer gesegelt und haben fremde Welten entdeckt. Ja, das ist, also das haben Menschen vor tausenden von Jahren gemacht. Also das geht. Mit primitivster Technik ging das. Und im übertragenen Sinne geht das heute auch noch. Aber da müssen wir weg von diesen Kontrollfantasien. Und wir müssen halt lernen, die Welle zu surfen. Wir müssen lernen, Segel zu setzen. Zu warten, bis immer die passende Welle kommt. Oder zu sagen, ich kontrolliere jetzt das Meer und baue eine Maschine, die das Meer kontrolliert und das Wetter. Das sind Allmachtsfantasien, die nicht funktionieren werden. Also deswegen plädiere ich dafür zu sagen, ja, wir machen diese Reise. Und wir werden ankommen zu 90%. Vielleicht zu 99%. Aber nicht zu 100%. Und das ist die Unsicherheit. Wenn man die bereit ist einzugehen, dann kann man neues Land entdecken.
Das wäre ein schönes Schlusswort, wenn ich nicht noch drei Fragen hätte, die ich immer stelle. Dein wichtigster Erfolg, Christopher?
Ich cluster das nicht, aber ich hatte ein Erlebnis, an das ich gerne denke, weil ich ja auch noch jung war und ich habe damals so Skalierungsfragen gestellt. Ich habe ja alles mal ausprobiert in meinem Leben. Das war so eine Phase auf einer Skala von 0 bis 100. Ne? Und dann habe ich auch einen Klienten gefragt und das war auch ein Geschäftsführer, mittelständisches Unternehmen. Wir hatten einen guten Kontakt. Ich war aber trotzdem unsicher, ob er zufrieden ist mit dem Coaching. Wir hatten das dann abgeschlossen und dann habe ich halt diese Frage gestellt, wenn Sie jetzt mal alles zusammenfassen, auf einer Skala von 0 bis 100, wie zufrieden sind Sie mit dem Coaching? Und er antwortete aus der Pistole geschossen, 120. Und das hat mich total glücklich gemacht. Und unabhängig davon, ob er das nur gesagt hat, weil wir eine gute Beziehung haben, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich hoffe es natürlich, dass es ehrlich gemeint war. Aber das hat mir, deswegen ist es mir auch haften geblieben, in dem Moment wirklich so einen Endorphinstoß gegeben, dachte ich mir, schön. Dafür mache ich das.
Deine wichtigste Stärke?
Meine wichtigste Stärke ist, was sagen andere über mich? Ich glaube, dass ich relativ kreativ bin. Ich habe eine ausschweifende Fantasie und kann in verzweigten Optionen denken. Das ist sehr wertvoll. Ist auch manchmal auch nicht so einfach. Und sie ist für mich nützlich geworden, diese Stärke, weil ich sie mit einer anderen, die nicht ganz so stark ausgeprägt ist, kombiniert habe. Ich bin relativ diszipliniert. Und wenn man Kreativität und Disziplin zusammenführen kann, kann man eine Menge erreichen.
Was soll mal von dir bleiben? Was sollen Menschen von dir mal sagen? Womit möchtest du in Erinnerung bleiben?
Nein, also denke ich nicht. Also wirklich nicht. Also das ist so, ich beschäftige mich viel mit Astronomie. Etwas Sternenkunde, auch etwas, was ich von meinem Vater gelernt habe, weil in der Generation, wo er groß geworden ist, hat man noch gelernt, mit dem Sextanten zu navigieren. Da gab es keinen GPS und dann kannte er natürlich auch die Sterne und die Sternensysteme. Das hat mich als ganz junger Mensch total fasziniert und da bis heute eine Faszination für Astronomie geblieben. Und wenn man sich mit der Größe des Universums beschäftigt und dem Alter des Universums, dann muss ich dir leider sagen, dass die Erde ist nicht mal ein Sandkorn am Strand des Universums. Was sind dann wir? Also so wichtig nehme ich mich nicht, dass ich will jetzt hier ein großes Erbe hinterlassen oder sowas. Das ist ja peinlich, so zu denken. Und ich wundere mich immer über die Menschen, die da so große Reden schwingen und sagen, nee, da denke ich gar nicht drüber nach. Das ist für mich gar keine bedeutsame Definition. Ich versuche jetzt, wo ich lebe, die Dinge richtig zu machen. Was die Nachwelt über mich denkt, ich glaube, die Nachwelt wird überhaupt nichts über mich denken, weil ich einfach in Vergessenheit geraten werde. Und zwar deutlich schneller, als mir das lieb ist. Da kann man so viel tun und so viel Bücher schreiben und sonst was. Wir sind nicht so wichtig.
Aber man kann vielleicht ein paar Astronomen coachen oder Mikroskopbauer, Teleskopbauer.
Ja, das kann man, also auch das ist alles vergänglich. Das sind alles so Illusionen von Größe, um sich so aufzuplustern. Im Grunde genommen, mir ist das fremd, muss ich wirklich sagen. Ich denke da gar nicht drüber nach, so was bleibt und ich habe ein Vermächtnis, was ich hinterlassen will und was die Leute da teilweise schwafeln, wo ich sage, ganz ehrlich, Leute, lasst mal ein bisschen die Luft raus. Ne? Also so wichtig sind wir alle nicht.
Danke.
Gerne, ich danke dir.
Damit endet mein Gespräch mit Dr. Christopher Raun, einem Mann, der auf die Frage nach seinem Vermächtnis antwortet, die Nachwelt werde ihn schneller vergessen, als ihm lieb ist. Kann sein, aber du kannst diesen Prozess ein bisschen verlangsamen, indem du diese Folge teilst und damit vervielfachst. Wir haben hier gesprochen über das, was wirkt, sowohl in der Beziehung zwischen Coach, Coachin und Klientin, wie auch im Verhältnis zwischen dir als Führungskraft und den Mitarbeitenden. Beziehung statt Besserwisserei. Stärken, Stärken statt an Schwächen herumstochern und herumdoktern. Ziele in den Blick nehmen und die dann auch erreichen, helfen, feiern und konstruktiv mit Hindernissen auf dem Weg dorthin zur Erreichung dieser Ziele umgehen. Was war für dich neu? Was war überraschend? Was war spannend? Schreib's in die Kommentare auf Spotify, schreib's auf LinkedIn. Danke dafür. Und vielen Dank an dich, lieber Dr. Christopher Raun, für deine Inspiration, deine Zeit, deine Impulse. Vielen Dank auch dir mal wieder, liebe Marion, lieber Christoph, großartiges Team für eure Leidenschaft, eure Passion, eure Redaktion, eure Produktion, eure Perfektion. Und danke dir bzw. euch da draußen fürs Dabeisein, fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Positiv führen. Ciao, Servus und bye bye.